SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute,
25. April 1974, die Nelkenrevolution in Portugal.
Sie singen, das vereinte Volk ist unbesiegbar.
Für uns Portugiesen, die so lange unterdrückt waren, ist das ein beispielloser Tag, eine solche Freude. Niemand hier kann sich an einen solchen Tag erinnern. Die schreckliche Maske des Kapitalismus und Faschismus ist gefallen. Ich denke, wir müssen jetzt weiterkämpfen, die kapitalistischen Strukturen vernichten.
Die Nelkenrevolution in Portugal. Sie wird weltweit beobachtet. Als am 25. April 1974 Offiziere die Hauptstadt Lissabon besetzen, steckt die begeisterte Bevölkerung den Soldaten rote Nelken in die Gewehrläufe. Denn alle hoffen nun auf Demokratie. Auch das DDR-Fernsehen berichtet aus Portugal über die Feiern zum 1. Mai.
Portugals Volk feiert den 1. Mai, ohne die Angst verhaftet, gefoltert, gemordet zu werden. Nach 47 Jahren Faschismus die größte Kundgebung in der Geschichte des Landes.
Der deutsche Liedermacher Franz Josef Degenhardt fasst zusammen, wie der Aufstand begonnen hat.
In der Nacht zum 25. April 1974 ging ein Lied über den katholischen Rundfunk in Lissabon. Grandola Villa Morena. Es war das verabredete Signal zur Erhebung der Bewegung der Streitkräfte, der Anfang vom Ende des portugiesischen Faschismus. Seitdem wird in Portugal eine demokratische und sozialistische Gesellschaft aufgebaut. Grandola Villa Morena wurde das Lied der portugiesischen Revolution.
Grandola Villa Morena. Terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti, ó cidade.
Der Umsturz von 1974 verläuft weitestgehend unblutig. Regierungstreue Truppen schießen allerdings auf unbewaffnete Demonstranten. 4 davon sterben. Über 40 Jahre dauert die Diktatur in Portugal. Große Teile der katholischen Kirche unterstützen sie. Das gilt zumindest für die Regierungszeit des Ministerpräsidenten António de Oliveira Salazar. Er pflegt enge Verbindungen zur Kirche.
Der Lissaboner Kardinal, der war eng befreundet mit Salazar, das war damals der Diktator. Sie haben zusammen studiert in Coimbra, haben eine Republika zusammengelebt. Die Republika waren Wohngemeinschaften.
Margarida Pereira Müller, Vorsitzende der deutschsprachigen katholischen Gemeinde in Lissabon.
Und seit dem Studienzeit waren sie sehr eng befreundet. Und ich glaube, daher hat auch die Kirche dann diesen Krieg unterstützt.
Gemeint sind die Kriege, die Portugal in den Kolonien führt. Sie beginnen 1961 in Angola und werden danach in verschiedenen anderen Kolonien fortgesetzt.
Ich bin Domingos Silva, pensionierter Ex-Militär. Ich war in Angola, in Mosambik, in Beira und ich sah viele, viele Probleme. Mit dem Militär, mit dem Zivilisten dort und mit unserem Militär. Ich sah viele Tote, mehrere Anschläge, aber glücklicherweise wurde ich nicht getroffen. Ich war dort für 25 bis 27 Monate. Ich wurde nicht geschlagen, noch vom Militär misshandelt.
Domingo Silva ist heute 93 Jahre alt. Er musste im Kolonialkrieg in Angola für Portugal kämpfen. Zurzeit liegt er im Hospital Militar do Porto, ein Krankenhaus nur für ehemalige Soldaten. Pflegekräfte gehen an seiner Tür vorbei.
Der Einberufungsbefehl kam per Post. Ich wollte nicht gehen. Ich hatte mich nie gemeldet, ins Ausland zu gehen. Wir fuhren dann mit dem Boot nach Angola mit 2000 Mann an Bord. Nachdem wir in Luanda ankamen, ging es weiter ins Landesinnere.
Erster Anlass für den Krieg ist ein Aufstand in einer der Kolonien Portugals, in Angola. Die Sicherheitskräfte schlagen ihn nieder. Weiße Siedler werden getötet. Um den aufkommenden Widerstand zu brechen, schickt die portugiesische Regierung Soldaten. Die Unruhen verschärfen sich, auch in den anderen Kolonien, in Mosambik und in Guinea-Bissau. Am Ende kämpft fast die gesamte Armee Portugals. 1970 stirbt Diktator Salazar. Marcelo Caetano ist seit 1968 sein Nachfolger und führt die Diktatur fort.
Der hat zwar auf einen Frühling gewettet und hat gesagt, das wäre alles anders, aber letztendlich alles gleich geblieben. Das heißt, der Krieg wurde weitergeführt und die politischen Gegner wurden weiter ins Gefängnis geworfen. Da gab es viele Missionsstellen da in unseren Kolonien. Diese Missionare waren sehr wichtig auch, weil sie sind in das Tiefste von den Ländern gegangen und haben da Schulen gebaut und teilweise Krankenhäuser oder Krankenstationen gebaut. Klar, dahinter stand immer das katholische Glauben, das war immer dahinter. Und da wollten sie dann alle missionieren und alle, dass sie alle katholisch werden. Klar, aber das war ein Hin und Her, ein Geben auch. Sie haben auch was für die Bevölkerungen gemacht, die nichts hatten.
Fast die Hälfte des Haushalts kostet es den portugiesischen Staat, ihn zu finanzieren. Je länger der Kolonialkrieg dauert, desto sinnloser erscheint er einigen Offizieren. Sie organisieren sich. Die Bewegung der Streitkräfte entsteht. Ihr Ziel? Umsturz der Regierung und ein Ende des Krieges. Neben Kolonialkriegen gibt es gesellschaftliche Ursachen für die Nelkenrevolution.
Also es gab eine sehr, sehr hohe Analphabetenquote. Es gab zum Beispiel auch verteilt auf die Bevölkerung nur einen Arzt pro 1000 Menschen. Es gab viele Dörfer, die bis Mitte der 70er Jahre noch nicht mal Elektrizität hatten. Man musste dann in gemeinsame Brunnen gehen, um dort irgendwo Wasser zu bekommen. Und das sind alles sehr, sehr schwierige Konditionen. Das zeigt dann auch diese hilflose und aussichtslose Position und Situation Portugals. Ja. Und vielen Menschen blieb dann auch oft nichts anderes übrig, als auszuwandern.
Nelson Pinto, Doktorand an der Universität Köln im Fach Iberische und Lateinamerikanische Geschichte. Seine Dissertation schreibt er über die portugiesisch-deutschen Beziehungen in den 1960er und 1970er Jahren.
Also es ist so, dass Portugal bis zur Revolution 1974 ein autoritäres Staatssystem gewesen ist. Das bedeutet, es gab auch eine Geheimpolizei in Portugal und es war an der Tagesordnung eben politisch Andersdenkende, die sich gegen das Regime äußerten, halt zu verfolgen. Ja, also das bedeutete, dass viele portugiesische Aktivisten oder Kritiker des Regimes dann auch ins Exil gehen mussten und es gab beispielsweise auch auf den Kapverdischen Inseln ein Konzentrationslager, also Interrafal, wo man dann eben politische Gegner des Systems gefangen hielt.
Einer der wichtigsten Oppositionspolitiker zur Zeit der Diktatur ist Mario Soares.
Am 25. April, dem Tag der Revolution, befindet sich Mario Soares in Bonn im Hotel Bristol, weil er am Nachmittag einen Termin gehabt hätte mit Willy Brandt. Das wäre der Moment gewesen, wo der Führer der Sozialistischen Partei Portugals den Bundeskanzler Willy Brandt trifft.
Der Politikwissenschaftler Fabian Schmiedl leitet das Büro der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung in Lissabon.
Tatsächlich war es aber so, dass die Revolution hier ausbrach. Tatsächlich war es so, dass früh um 6 Veronika Isenberg, die internationale Sekretärin der SPD, im Hotel anrief und sagte: Herr Soares, da geht eine Revolution in Portugal los. Mario Soares muss außer sich gewesen sein, muss sofort gesagt haben, das sind meine Leute, und ist unmittelbar am gleichen Tag nach Portugal aufgebrochen, um diesen Prozess zu begleiten und federführend dann Portugal in die Demokratie zu führen. Es kam dann zu einem Treffen zwischen Willy Brandt und Mario Soares. Tatsächlich war Mario Soares der letzte ausländische Gast, den Willy Brandt vor seinem Rücktritt im Mai 1974 getroffen hat.
Die Sozialdemokraten in Deutschland und die Friedrich-Ebert-Stiftung unterstützen die Sozialistische Partei Portugals von Anfang an. Auch ihre Gründung 1973 in Bad Münstereifel.
Der zweite wichtige Punkt, der bleibt, ist die nahe Verbindung, die die Sozialistische Partei zur deutschen SPD noch heute hat. Man muss bedenken, dass von Seiten der SPD, zunächst von Willy Brandt, aber später auch von Helmut Schmidt, eine unglaubliche Unterstützung nach Portugal geflossen ist.
É preciso acreditar, é preciso acreditar.
1970 verlässt Mario Soares Portugal und geht ins Exil. Erst nach Rom und später nach Paris. Am 28. April 1974, drei Tage nach der Nelkenrevolution, kommt er aus dem Exil zurück nach Lissabon. Am Bahnhof Santa Apollonia jubeln ihm die Menschen zu, als er mit dem Zug aus Paris eintrifft. Dem WDR gibt er ein Interview.
Glauben Sie, dass der Faschismus endgültig besiegt sind?
Die faschistischen Minister des Innern und der Verteidigung sind auf der Flucht oder im Gefängnis, wie auch der Ministerpräsident. Das ist ein positiver Schritt für die Demokratie in Portugal.
Wie denken Sie über Ihre persönliche Zukunft?
Ich will in mein Land gehen, wenn ich es für richtig halte, und für die Demokratie und in einer ferneren Zukunft für den Sozialismus in Portugal kämpfen.
Mário Soares gehört der neuen Regierung an. Übergangspräsident António Spínola bietet ihm an, Außenminister zu werden. Mário Soares nimmt an, unter der Bedingung, dass Álvaro Cunhal auch dem Kabinett angehört. Cunhal ist der Führer der Kommunistischen Partei. Er kommt am 30. April 1974 zurück nach Lissabon. Er ist ebenfalls im Exil gewesen, erst in der Sowjetunion, dann in der Tschechoslowakei. Bei seiner Ankunft umringen ihn die Reporter.
Was für eine Freude, was für ein Glücksmoment. Eine Umarmung von Radio e Televisão Portuguesa zu ihrer Rückkehr in ihr Heimatland seit 1960. Was empfinden Sie in diesem Moment Ihrer Rückkehr nach Portugal? Vertrauen. Vertrauen, dass unser Volk im Bündnis mit dem Militär vom 25. April unser Land auf den Weg der Freiheit, der Demokratie und des Friedens führen wird. Was haben Sie der portugiesischen Nation zu sagen, auch denjenigen, die keine Kommunisten sind? Im Moment liegt die Zukunft unseres Landes in den Händen all jener Portugiesen, die den Überresten des Faschismus ein für allemal ein Ende setzen und unserem Volk Unabhängigkeit, Frieden und Freiheit garantieren wollen.
Ein Jahr nach der Revolution, am 25. April 1975, wird eine verfassungsgebende Versammlung gewählt. Noch ein weiteres Jahr später kommt es zu den ersten demokratischen Präsidentschaftswahlen nach der Diktatur. Die Sozialistische Partei unter Mário Soares stellt die Regierung. Portugals Kolonien werden unabhängig. Der 50. Jahrestag der Nelkenrevolution wird in Portugal gefeiert. Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat vor ein paar Tagen Menschen befragt, wie sie im Rückblick die Ereignisse von damals bewerten. Knapp die Hälfte lehnt heute rückblickend die Regierungen von Salazar und Caetano ab. Ein Drittel beurteilt diese Zeit hingegen positiv, andere haben keine Meinung dazu. Bei den Parlamentswahlen im März 2024 kommt es in Portugal zu einem Rechtsruck. Die extreme Rechte gewinnt fast 20%. Eine Mitte-Rechts-Koalition unter Luís Montenegro stellt nun eine Minderheitsregierung. Am 2. April hat sie ihre Arbeit aufgenommen.
Im Zeitzeichen erinnerte Hans Rubinich an die Nelkenrevolution am 25. April 1974 in Portugal, die die autoritäre Diktatur des Estado Novo von António de Oliveira Salazar beendete. Zeitzeichen morgen über den österreichischen Philosophen Ludwig Wittgenstein.